Genau bei einer Trainingseinheit auf dem Wasser hat mein Trainer dann durchs Megafon durchgerufen: Jan, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, es ist alles durch, du fährst zu Olympia und du hast den Quotenplatz, du darfst jetzt nach Rio fliegen.
So. Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Dein Potsdam Podcast. Mein Name ist Vicky und ich begrüße dich zu unserer neuen Episode. Potsdam ist eine Insel. Umgeben von Wasser kann man die Havel genießen, man sitzt am Ufer und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. In der Ferne hört man die Trommeln vom Drachenbootrennen, die den Takt vorgibt. Und die Kanus ziehen vorbei. Es gehört einfach zum Stadtbild dazu, Sportler auf dem Wasser zu sehen. Und wen wundert's? Das ist auch kein Zufall. Denn am Luftschiffhafen am Templiner See ist der Olympiastützpunkt. Passend zum Thema habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Jan Wandrei. Hallo Jan.
Ja, danke für die nette Begrüßung und danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Jan, du bist Olympiasieger. Und dazu kommen wir gleich. Aber zunächst möchte ich einmal wissen, wie kommst du von deiner Geburtsstadt Schwedoder nach Potsdam?
Ja, tatsächlich ganz einfach. Mit Zug bin ich immer gefahren. Nein, also es ist natürlich immer eine schöne Geschichte, wie man eigentlich dann aus Schwed nach Potsdam kommt. Bei mir persönlich war das so, dass ich ja sehr früh angefangen habe mit dem Leistungssport und das dann halt quasi in Schwedoder, in dem Verein da vor Ort. Und irgendwann ist es dann soweit, dass man sich entscheiden muss, möchte man in Richtung Leistungssportebene gehen oder nicht. Wenn man sich dafür entschieden hat, Richtung Leistungssport zu gehen, ja, dann bleibt tatsächlich nichts, außer quasi in Richtung Potsdam zu gehen, Richtung Sportschule. Weil die Bedingungen einfach da am Luftschiffhafen und Sportschule, ja, die sind halt sehr, sehr gut und die fördern einen als Leistungssportler, um gegebenenfalls ganz oben anzukommen. Ja, dementsprechend war natürlich der Weg Richtung Potsdam. Ja, erste Zeit war ein bisschen schwierig. Es war natürlich nicht ganz so einfach, so früh aus der Heimatstadt auszuziehen. Heimweh gab es auch tatsächlich, also kann ich ganz offen drüber reden.
Das glaube ich, ja.
Hab geheult wie ein Schlosshund zwischendurch. Oh. Aber das gehörte halt auch dazu. Das hat mich auch stärker gemacht und am Ende, ich sage mal so, wenn man dann irgendwann begriffen hat, dass man ja von zu Hause weg ist und dass die Eltern gar nicht mehr im Hintergrund da sind, naja, ich sag mal, am Ende darf man sich bloß nicht erwischen lassen, sagen wir mal so.
Aha, okay, ich verstehe, ich verstehe. Mit wie vielen Jahren bist du denn nach Potsdam gegangen?
Ja, genau, also das ist dann quasi mit 13 Jahren muss es gewesen sein. Also nach der 6. Klasse, ich war in Schwed, war ich dann quasi noch von der 5. bis zur 6. Klasse in der Sportklasse, also es sind dann sportbetonte Klassen gewesen, die sich sehr an das System der Sportschule hier in Potsdam orientiert, um einfach so eine kleine Basis geschaffen zu haben schon mal, ne? Dass man nicht gleich maximal aus allen Wolken fällt, wenn man hier nach Potsdam kommt.
Ah, okay, also quasi die Anpassung ein bisschen leichter zu machen.
Ja, genau, also das ist wirklich, war auch Gold wert. Ist schon ein Unterschied, ob man vom Freizeitsport so dreimal in der Woche nachmittags trainieren und ein bisschen spielen und Halligalli zu viermal vormittags und fünfmal nachmittagstraining kommt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch einige zerbrochen sind danach. Das ist schon eine Messe mehr.
Na, das glaube ich. Also ich habe da eh riesen Respekt vor an der Stelle. Aber ja, also klingt definitiv nach einem harten Brot.
Ja, 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 definitiv. Also die Anfangszeit ist schon nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn man sich da schon irgendwo ein Ziel gesetzt hat und in dem Alter kann man sich schon Ziele setzen und auch gut reflektiert, reflektierte Ziele, ja, sollte das eigentlich kein Thema sein. Bei mir war es schwierig, also das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wie schon gesagt, das hat mich ja dann in dem Moment auch ein bisschen härter gemacht und fürs Leben geprägt. Und ich würde auch die Zeit tatsächlich im Internat auch nicht mehr missen.
Naja, hast ja gesagt, man darf sich nur nicht erwischen lassen, ne?
Richtig.
Du hast den Luftschiffhafen gerade schon als Stützpunkt des olympischen Kaders mit angeteasert auch. Und wir haben ja olympisches Jahr. Es sind ja olympische Spiele Ende Juli bis Anfang August in Paris dieses Jahr. Und es gibt insgesamt 40 olympische Sportarten und davon sind 32 bei den kommenden olympischen Spielen vertreten. Weißt du, welche das sind? Welche Disziplinen Potsdamerinnen und Potsdam am Start sind?
Ja, tatsächlich. Aber natürlich nicht alle. Also ganz klar ist, ich habe mal durchgeschaut, wir haben jetzt 7 Sportarten, wenn es jetzt nur um rein den Luftschiffhafen geht, die halt prädestiniert dafür sind, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da muss man tatsächlich noch mal ein bisschen differenzieren. Man kann jetzt noch nicht bei allen Sportarten sagen, dass sie an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich kann es ja gerne mal an dem Beispiel Kanu unterbrechen. Da ist es nämlich so, dass die Personen, also die personenbezogenen Plätze, wäre wirklich per Namen, also du, Victoria, wenn du dich qualifizieren wollen würdest, hättest du jetzt erst die Chance, bei den Sichtungen der Kanu-Rennsportler dran teilzunehmen und dann musst du dich da persönlich qualifizieren. Normalerweise wären dann halt quasi bei dem Kanu-Rennsport die Quotenplätze im Jahr vorher geholt. Mhm. Sprich, Quotenplätze sind im Prinzip die Plätze für Deutschland. Mhm. Ja, also ist dann in dem Fall nicht Namen gewonnen oder Person gebunden, sondern nur das Land Deutschland hat einen Platz errungen, wo ein deutscher Teilnehmer dran teilnehmen darf.
Aha.
Dementsprechend sind halt beim Kanu auch die Plätze zwar da, aber noch nicht personenbezogen. So. Und bei anderen Sportarten kann das natürlich auch anders sein. Okay. Wir zum Beispiel haben jetzt bei uns explizit, ist, habe ich wirklich nochmal, wirklich ganz, ganz klar nochmal nachgeschaut. Da muss man aber auch tatsächlich sagen, die da irgendwie in irgendeinem Bereich der Olympischen Spiele kommen oder ins Team Paris, nennt sich das, vom Land Brandenburg kommen und berufen werden, die haben tatsächlich auch eine gute bis sehr gute Chance, ganz vorne in der Weltspitze mitzumischen. Also das sind dann halt schon, das ist dann schon ja die Elite sozusagen, die dahin fährt. Und da haben wir einige von aus Potsdam. Mhm. Und ja, also ich bin sehr gespannt.
Also kann man sagen, es wird gerade doch eifrig am Luftschiffhafen am Templiner See trainiert für die Olympischen Spiele.
Ja, ja, definitiv. Was man natürlich auch merkt, also du hast es ja schon angekündigt, ich bin auch Olympiasieger. Aber dazu kommen wir später.
Genau. Kleiner Spoiler.
Nein. Kleiner Spoiler nochmal. Nee, geht's ja halt darum, als Sportler spürst du es, wenn vorolympisches Jahr ist und wenn olympisches Jahr ist. Mhm. Also die Stimmung am Luftschiffhafen, explizit jetzt darauf bezogen, die verändert sich. Also es ist alles fokussierter. Es ist tatsächlich alles ein bisschen aggressiver, jeder möchte vorankommen, jeder möchte der Beste sein, weil die Plätze für Olympia, die sind ja halt wirklich sehr, sehr rar. Und das ist ja das Nonplusultra für einen Leistungssportler in einer olympischen Sportart, da hinzukommen. Da geht es noch nicht mal darum, irgendwie vorne mit dabei zu sein, sondern es geht darum, einen dieser raren Plätze zu bekommen und dabei zu sein.
Also ist es wirklich ein Satz, den man an der Stelle sagen kann, dabei sein ist alles?
Ja, tatsächlich. Also es klingt nochmal komisch. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon.
Mhm. Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen.
Nein, das ist überhaupt nichts Falsches. Also ich finde das absolut richtig. Alles, was danach kommt, nach der Qualifikation, ist tatsächlich ein i-Tüpfelchen. Wenn man natürlich vorher jahrzehntelang, jahrelang dominiert hat in seiner Sportart und immer vorne weggefahren ist und immer eine Medaille geholt hat bei den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, dann ist es natürlich das Ziel, da auch wieder eine Medaille zu holen. Das ist keine Frage. Aber Olympia ist halt wirklich, das schafft seine eigenen Regeln. Da sind viele, viele Favoriten einfach auch dran gescheitert, aus dem Grund, weil die Psyche dann gegebenenfalls nicht mitgespielt hat. Wir reden ja davon, dass es nicht jedes Jahr ist und du immer die Möglichkeit hast, sondern das sind alle 4 Jahre. Und innerhalb von 4 Jahren kann so viel passieren. Und ja, da spielt der Kopf dann schon verrückt, wenn man dann so überlegt, alles klar, das ist jetzt das Rennen, worauf ich jetzt 4 Jahre lang hintrainiert habe. Mhm. Jetzt muss es klappen. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich wieder 4 Jahre warten, 4 Jahre lang arbeiten, gesund durchkommen. Ja, und das ist halt, das kann schon schnell mal einen Knacks weggeben und natürlich sich auch bemerkbar machen im Rennen oder bei den Olympischen Spielen generell. Also da gehört auch eine gewisse Portion Glück auch dazu, bin ich der Meinung. Also das ist meine persönliche Meinung, weil es muss halt auch einfach alles stimmen an dem Tag.
Also ich würde gerne sagen, ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen an der Stelle. Ich kann nur versuchen, mich hineinzudenken und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe vor jedem Leistungssportler so oder so, aber insbesondere auch vor den Damen und Herren, die sich dann für Olympia qualifizieren und dann noch antreten, einen riesen Respekt. Jan, lass uns mal nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen die ganze Zeit vom Luftschiffhafen und ja, wie der Name ja natürlich auch schon vermuten lässt, gab es für diesen Ort, für dieses Areal eine Zeit vor dem Sport. Kannst du uns was zu der Geschichte des Gebiets sagen?
Absolut, natürlich. Jetzt,
da du ja so viel Zeit da auch verbracht hast.
Genau. Die Hörer und also die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dürfen jetzt bitte mal ihr Block und Stift rausholen. Und jetzt gibt es nämlich Geschichtsstunde mit Jan
mit Test. Drei.
Mit Test, nee, das ist keine Frage, aber das wollten wir jetzt nicht spoilern. Das sollte ja ein Überraschungstest.
Oh, verdammt.
Nein, also wir wollen natürlich nicht mit Zahlen und Fakten und Daten jetzt unbedingt langweilen, aber manchmal ist es ganz interessant. Und natürlich musste ich auch ein bisschen nachblättern, musste mich da auch ein bisschen mehr informieren, aber zu meinem Glück muss ich sagen, weil das ist wirklich sehr interessant gewesen. Das Luftschiffgelände wurde nämlich von Graf Zeppelin damals 1910 aufgekauft und war dann so circa bis 1924, also aufs Jahr genau 100 Jahre her, in seinem Besitz. Ja, und dazwischen wurden natürlich da Zeppeline gebaut. Es sind Zeppeline gestartet, gelandet. Also im Prinzip alles, was so ein Zeppelin kann.
Hauptsache fliegen.
Ja, Hauptsache fliegen, genau. Nee, genau. Und ab dem Zeitpunkt, 1924, war das so, dass die Stadt das wieder zurückgekauft hat, das Gelände.
Mhm. Ah, okay.
Genau. Und daraus dann letzten Endes ein Land- und Wassersportplatz am Luftschiffhafen gemacht hat oder gegründet hat. Mhm. Und somit war das dann halt schon irgendwie da in dem Bereich die Gründung des Luftschiffhafens. Interessant war es 1990 tatsächlich, wo das Gelände vom ASK Vorwärts zum Olympischen Sportclub Potsdam umgewandelt wurde. Mhm. Und somit war das dann halt in dem Moment die Gründung für die Wettkampf- und Trainingsstätte, die wir heutzutage hier jetzt natürlich vorfinden.
Und wie ist das heutzutage? Ist das Areal frei zugänglich?
Ja, tatsächlich, viele Hörer wissen ja, dass so um 1990 da ein, zwei Dinger passiert sind. Sowas mit einer Mauer und irgendwie Teilung Deutschland und dann war die Mauer weg und dann war Deutschland irgendwie wieder zusammen. Ja, und ab dem Zeitpunkt war es dann halt auch so, dass es nicht mehr Staatseigentum ist und dementsprechend für den Bürger frei zugänglich gemacht wurde. Zum Großteil auf jeden Fall. Und somit konnte da jeder mal reingucken. Und das war früher, das habe ich nämlich von den alten Trainern auch immer gehört, ein richtiges Geheimnis, was da drum gemacht wurde. Viele haben immer gedacht, dass die Stasi da drin ist auf dem Luftschiffhafen. Mhm. Weil also die allgemeinen Leute, die durften ja nicht auf das Gelände. Und natürlich spinnt man sich da viel zusammen.
Naja,
und tatsächlich, da gibt es auch noch eine Geschichte, wenn man natürlich auf dem Platz jetzt bleibt, was ich auch mal sehr interessant war. Wir haben ja auf dem Gelände Kanu-Rennsport.
Macht ja
Sinn, weil ich bin ja...
Du bist ja auch da, ne?
Kanu-Rennsport, da sind wir ja schon wieder bei dem Spoiler. Und dementsprechend haben wir natürlich da auch einen Verein und bei dem Verein ist angegliedert eine Gegenstromanlage.
Mhm.
Hast du schon mal was von der Gegenstromanlage gehört, Victoria?
Ja, ist das nicht das, wo ihr quasi gegen den Strom übt?
Genau, also das ist im Prinzip schon fast so auf den Punkt gebracht.
Ha.
Sehr gut, sehr gut. Also das ist halt eine Trainingsmöglichkeit für uns für den Winter.
Mhm. Ja,
also wenn es im Winter wirklich draußen zugefroren ist, nicht früher, können wir quasi da reingehen ins Warme. Es ist eine Halle, wo das Wasser im Prinzip zirkuliert von unten nach oben. Und dann entsteht so ein Strudel, wo man dann halt mit seiner eigenen Kraft quasi das Boot vorantreiben muss und gegen die Strömung paddeln muss. So, für viele jetzt einfach mal, dass sie es gehört haben, Gegenstromanlage, da müssen wir drinnen paddeln, so schnell wie möglich, sonst fliegen wir nach hinten raus. Ganz einfach.
Natürlich.
Und das riesengroße Gerät hat ja auch riesengroße Generatoren. Die haben Strom verbraucht.
Mhm.
En masse. Und damals war das Stromnetz in der DDR gar nicht so stabil. Dementsprechend war es halt auch immer so, wenn abends die Turbinen angegangen sind und abends da jemand trainiert hat drinne, ist im Halb Potsdam, also Potsdam West, um genau zu sein, immer der Strom teilweise ausgefallen.
Oh.
Ja, und viele haben sich dann natürlich gedacht, oh Mensch, da werden da irgendwelche Bomben getestet und
oh Gott,
weiß ich nicht. Also ich habe da die wildsten Geschichten schon gehört. Mhm. Am Ende war es halt irgendwie so ein komischer Kanute, der einfach bloß im Wasser rumgepaddelt ist da. Mehr war es am Ende nicht, ne? Also...
Oje, ich stelle mir gerade diesen Blick der Enttäuschung vor, nachdem sie dann festgestellt haben, diese ganzen Theorien, die sie hatten, waren es gar nicht.
Also, geht ja fast gar nicht langweiliger in dem Moment, ne? Also für die Story, die man sich so selber zusammenbastelt.
Ja, also ich sag mal so, das ist schon ein Unterschied an der Stelle, genau.
Ja, kleiner, minimal.
Okay, und sag mal, wie ist denn das? Ich habe gehört, auf dem Gebiet gibt es ein Walk of Fame des Sports. Was ist denn das?
Ja, tatsächlich habe ich auch gehört, da ist mir mal auch so entgegengekommen und da stand auch irgendwie mein Name, also war eine ganz komische Nummer gewesen. Nein, also nachdem viel, viel umgebaut wurde und auch immer noch umgebaut wird vor Ort, wurde tatsächlich auch ein Walk of Fame gebaut. Also ein paar Leute können sich das ja vielleicht übersetzen, am Ende heißt es im Prinzip Weg des Ruhmes oder Weg der... Hilf mir mal weiter.
Weiß ich nicht, Fahrt der Sieger, Weg der Sieger,
ja,
keine Ahnung,
genau,
sowas. Allee der Sieger.
Der Sieger,
klingt doch gut.
Ja, Allee der Sieger, das nehmen wir so. Und dort sieht man dann an verschiedenen Stählen, das sind so Glasstähne, Namen auf gereiht mit, ja, ich sag mal Bronze, Silber und Gold im Hintergrund oder daneben. Mhm. Das sind im Prinzip, stellt das dar, die einzelnen Olympischen Spiele, sowohl Sommer- als auch Winterspiele, wo die einzelnen Potsdamer Sportler dran teilgenommen haben und tatsächlich da in dem Fall nicht nur teilgenommen, sondern erfolgreich teilgenommen haben und eine Medaille mit nach Hause gebracht haben. Ja, und das symbolisiert einfach der Walk of Fame, wie groß eigentlich die Sportvielfalt bei uns hier in Potsdam ist und wie erfolgreich eigentlich Potsdam ist in vielen olympischen Sportarten. Also wenn man da die Stele mal durchzählt und die ganzen Medaillen mal sich durchzählen würde, also ich habe jetzt keine genaue Zahl, da würde ich jetzt lügen, aber da kommen schon Hunderte bei rum. Ne? Also das ist schon tatsächlich sehr beeindruckend. Das finde ich, das kann man deutlich, deutlich, deutlich mehr besser kommunizieren, sage ich mal, hier in Potsdam, was wir eigentlich für eine Sportstadt sind. Nicht nur Kultur, das ist das Nonplusultra hier, aber tatsächlich haben wir noch andere Seiten.
Und da wurde ja jetzt auch dieses Jahr schon ein guter Schritt hingemacht, um genau das zu tun, ne? Weil du hast ja mit der PMSG zusammen ein ganz neues Angebot geschaffen.
Ja, genau. Also wir sind ja vorhin drauf gekommen, dass das Thema Luftschiffhafen ja öffentlich ist. Also jeder darf da hingehen, jeder darf sich das angucken. Ja, aber mehr passiert ja dann irgendwie auch nicht. Also keiner weiß so richtig Bescheid, was da so alles auf dem Gelände steht und was es zu bedeuten hat, was sie für eine Funktion haben, vor allem die Gebäude. Ne? Also keiner weiß so richtig Bescheid. Man, ja, jeder weiß irgendwie, da ist was, da machen viele Sport, aber was genau und was Potsdam da eigentlich geschaffen hat, das weiß keiner, ja. Und dementsprechend haben wir natürlich mit der PMSG, also ich und der PMSG, zusammen uns überlegt, wie können wir das halt ändern. Hm. Ja, und dann haben wir gesagt, wir machen eine lustige Tour durch den Luftschiffhafen mit lustigen Gesprächen und lustigen Kommentaren und lustigen Geschichten meinerseits.
Also mit einem lustigen Jan sozusagen.
Richtig. Nein, also dadurch, dass ich ja wirklich das ganze Thema Sportschule, Internat, Mensa, und. Also fast jedes Gebäude habe ich ja von innen gesehen. Ja, kann ich halt natürlich auch viel erzählen. Nicht nur Zahlen, Daten und Fakten, sondern tatsächlich auch witzige Geschichten aus meiner Jugend. Oh. Ja, und da kommt man nämlich zu den Geschichten, wenn man sich nicht erwischen lässt. Ne?
Ah, also lohnt sich sozusagen sowieso schon doppelt jetzt an dem Rundgang, an dem neuen Teil zu nehmen.
Definitiv. Aber Teilnehmer müssen 18 sein, sonst macht es keinen Sinn. Nein, Scherz darf natürlich.
Nein. Okay. Nein, also wir stellen nochmal raus. Nein, auf gar keinen Fall. Genau. Natürlich, nein. Jeder ist willkommen.
Jeder darf kommen. Ich muss bloß meine Geschichten dann anpassen.
Naja, genau. Ja, das klingt doch gut. Du hast ja gerade schon gesagt, was Potsdam alles zu bieten hat. Auch Kultur sind wir uns einig, Kunst, Kultur. Potsdam ist ein Kulturstandort, wie es kaum einen zweiten gibt. Und man weiß ja auch, dass die ein oder andere bekannte Person in Potsdam wohnt und auch öfters mal zu sehen ist. Darunter sind doch auch bestimmt Sportlerinnen und Sportler. Und wer wohnt denn hier so in Potsdam, der so alles Gold gewonnen hat? Kannst du uns da so ein bisschen spoilern?
Boah, ja, das ist natürlich, wenn man jetzt sich den Walk of Fame anguckt, könnte man das jetzt runterbeten, mache ich aber nicht. Keine Angst. Nein, natürlich haben wir da viele hochkarätige Leistungssportler, die hier in Potsdam oder rund um Potsdam wohnen. Tatsächlich, wir haben nicht ganz in Potsdam, aber sie hat in Potsdam mal trainiert, die erfolgreichste olympische Teilnehmerin bei den Sommersportarten. Das ist nämlich die Birgit Fischer. Die hat unzählige Medaillen geholt bei Olympia und hat sich damit an die Spitze der erfolgreichsten Olympiasiegerin oder Teilnehmerin geschossen. Dann haben wir tatsächlich auch noch Kevin Kuske. Da kommen wir mal von Sommersportarten mit schönem Wasser, wegen Strand, Sonnenschein, Palmen. Nehmen wir einfach mal Kanu, um so einen schönen Anblick zu schaffen für Kanu. Ein bisschen Werbung machen. Ja, und dann das kalte Winterwetter und dann auch noch hier mit Schnee und Eis. Nein, ohne Quatsch jetzt. Wir haben auch den erfolgreichsten Anschieber hier in Potsdam, Bob Anschieber. Der trainiert tatsächlich oder beziehungsweise der ist jetzt Trainer am Luftschiffhafen. Ja, und Kevin Kuske, trainiert tatsächlich sehr erfolgreich seine Nachwuchssportler.
Ah, okay. Jetzt weihe mich immer noch mal ein, warum gibt es Kanu nicht im Winter?
Kanu gibt es schon im Winter, aber es lässt sich nicht so gut verkaufen wie im Sommer.
Ach Mensch, am Ende. Kreativität ist alles.
Also da muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja pure Wahrheit, wenn ich sage, und das weiß auch jeder, dass im Winter so nass, kalt, ist nicht geil. Also es gibt ein, zwei schöne Momente, das gebe ich schon zu. Man muss sich halt vorstellen, ne, wenn das Wasser schön ruhig ist, die Sonne scheint, Nebel ist so leicht über dem Wasser und die Temperaturen sind so bei -1, 2 Grad und das Wasser gefriert dann auf dem Boot und dann hast du so eine schöne Eisschicht auf dem Wasser, sieht sehr, sehr schön aus und das macht natürlich schon einiges her, gerade wenn man dann in Richtung Kaput fährt, durch den Wendorfgraben fährt, da gibt es einen Eisvogel, der ist da ansässig, den sieht man immer schön vor sich her schweben und flattern. Das sind natürlich Momente, die habe ich und werde ich auch nie vergessen. Das ist natürlich super schön, aber sind natürlich seltene Momente. Dementsprechend gibt es natürlich auch andere Momente und die sind öfters, wenn es natürlich so Schneeregen, Wind, das ist nicht so cool. Das hat aber keinen Spaß gemacht. Aber was willst du machen? Ist nun mal so. Musst du durch als durch, wenn du Frosch werden willst, hat mein Trainer immer gesagt. Ne?
Ach, schön. Okay, super. Ja, da habe ich jetzt eine unverhoffte Antwort auf meine eigentlich nicht ganz ernst gemeinte Frage bekommen. Aber hey, ich nehme sie. Aber es klingt auf jeden Fall sehr malerisch, das Bild, was du gerade gezeichnet hattest. Aber nochmal zurück zu den Olympioniken in Potsdam. Ja. Du hast ja jetzt einen ausgelassen, ne? Spoiler-Alarm, jetzt kommt die Auflösung. Nein, wir haben es ja schon die ganze Zeit gesagt. Jan, du hast selbst Gold geholt, nämlich 2016 in Rio de Janeiro mit Sebastian Brendel im Zweierkanadier. Und die Besetzung des Kanadiers war ursprünglich anders geplant. Magst du uns deine Geschichte dazu erzählen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Und meistens ist es so, dass die Sportler sich nicht gerne selber nennen. Dementsprechend habe ich mich gerne ausgelassen.
Beziehungsweise hast du mir das überlassen.
Ja, wir lassen uns gerne ankündigen, wir sind dekadent.
Ah.
Ja. Nein, aber tatsächlich wirst du nicht viele Sportler kennenlernen, die sich selber so gerne ins Rampenlicht setzen oder übertrieben ins Rampenlicht setzen. Ne? Also das ist, meistens sind die immer ein bisschen zurückhaltender. Aber ja, meine Geschichte ist keine normale Geschichte, wie ich quasi zum Olympiasieg gekommen bin. Genau, wie du schon richtig sagtest, bin ich mit Sebastian Brendel Zweier gefahren und auch Olympiasieger geworden. Der Weg dahin war mit Dopingvorfällen, mit Disqualifikationen und. Vermischt. Da war es dann halt so, dass, wir reden ja von 2016, und da kamen ja tatsächlich auch die ganzen Dopingvorfälle und Staatsdoping in Russland hervor und mit Hajo Seppelt in der Hauptrolle, der da quasi die ganzen Dokumentationen gemacht hat, die habe ich natürlich auch immer live beobachtet. Bei meiner Ausgangssituation war nämlich die folgende, dass Deutschland die Quotenplätze eben nicht geholt hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe, war das so, ja, dass man ja Quotenplätze holen kann, die halt für Deutschland sind und nicht personenbezogen. Die wurden im Vorjahr 2015 eben nicht geholt, aufgrund einer schlechteren Leistung von einem anderen Team. Somit konnte man im nächsten Jahr quasi in die Nachqualifikation, das gibt es tatsächlich auch, die Plätze sind aber sehr begrenzt. So. Und in dem Fall haben wir die leider auch nicht geholt. Also war es so, dass eigentlich der Grundtenor so war, dass Deutschland nicht an den Olympischen Spielen teilnimmt. In der Sportart Kanu-Rennsport, / Disziplin Kanadier Zweier.
Wie ging es dir damit? Also du hast ja auch gesagt, ne, wenn man sich nicht qualifiziert oder, also in dem Moment hast du ja gerade gesagt, war ein anderes Team, aber wenn sich die Sportart in dem Moment nicht qualifiziert, man ist sich ja bewusst, jetzt nochmal 4 Jahre länger.
Ja, genau. Also ich war ja da in dem Moment noch gar nicht so sehr in der Position, Richtung Olympia zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir war es eher so die Tendenz, dass ich mich auf andere Wettbewerbe, kleinere Wettbewerbe vorbereite, muss man ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht da so in dem Fokus drin, habe mich aber dann so sehr gesteigert, dass ich in den Fokus reingekommen bin, zu den Olympischen Spielen fahren zu dürfen.
Ja.
Somit war es dann halt der Fall bei der Nachqualifikation, wo wir dann halt eben auch nicht die Quotenplätze geholt haben, ging es allen natürlich nicht sehr, sehr gut. Also mir natürlich auch nicht, weil ich schon irgendwie mit einem kleinen, müden Auge noch ein bisschen geliebäugelt habe, aber eigentlich gar nicht in dieser Position war. Ja, nachdem das dann raus war, sind wir dem Weltcup dann noch zu Ende gefahren, weil diese Qualifikation so kurz vorm Weltcup war. Und da konnte ich meine erste Weltcup-Medaille im Einerbereich holen und war natürlich dann in dem Moment erstmal super zufrieden. War echt schade, dass der Quotenplatz nicht geholt wurde und Olympia im Prinzip gestorben ist für den Kanadier Zweier. Aber ich war in dem Moment erstmal glücklich, ja, zwar ein kurzer Moment, und war halt auch topfit. Ja. Und ja, dann sind wir halt irgendwie aufeinander gekommen. Sebastian und Trainer, der kam auf mich zu, meinte, ey, zum nächsten Weltcup, lass uns doch einfach mal so Zweier fahren.
Ja.
Ja, und da sind wir tatsächlich eingestiegen, hatten eine Woche Zeit. Ja, wir hatten schon Bock, da was zu reißen, aber wir sind natürlich auch realistisch gewesen. Da eine Woche was zusammenbasteln, wird halt schwierig. Mhm. Ja, lief tatsächlich aber richtig gut. Und genau in diesem Zeitraum dieser Woche und eine Woche später auch, kamen dann halt die ersten Dopingvorwürfe gegenüber anderen Ländern auf. Und wenn man das jetzt verstehen möchte, also beziehungsweise zum Verständnis, wir sind ja nur ganz knapp dran gescheitert, die Quotenplätze zu bekommen. Also um einen Platz. Werden die Nationen, die vor uns waren, vor Deutschland, disqualifiziert, rutscht die nächste Nation nach und bekommt dann nachträglich den Quotenplatz.
Ah, okay. Ja,
eigentlich möchte man nichts Böses, aber wir haben darauf gehofft in dieser Situation, dass sich die Dopingvorwürfe natürlich bestätigen in dem Moment. Ne? Also, ist halt doof, aber was soll ich hier rumlügen? Das ist halt die Wahrheit. Natürlich möchte ich zu Olympia und wenn die dopen, dann haben sie es auch nicht verdient. Punkt. So. Und das war dann natürlich eine Situation, die sehr, sehr schwierig war. Ne? Wenn man wusste, alles klar, irgendwas ist da, irgendwas passiert da gerade und ich stehe kurz davor, da irgendwie wirklich greifen zu können. Das Ticket quasi zu Olympia. Weil zu dem Weltcup, den wir dann eine Woche später gefahren sind, konnten wir tatsächlich den zweiten Platz erringen in der olympischen Disziplin. Also sprich dann in den Kanadier Zweier über 1000 Meter sind wir zum Weltcup dann Zweiter geworden. Und somit haben wir uns dann in die Position gebracht, dass wenn der Quotenplatz kommen sollte, so minimal die Chance auch ist, werden wir den dann bekommen. Ja. Mhm. Und somit wären wir dann auch die, die zu Olympia fahren würden. So, und diese Situation, die hat sich tatsächlich über Monate gezogen.
Ja, das ist aber auch ein Zerreißspiel für die Nerven, oder?
Definitiv, definitiv, weil du weißt ja im Prinzip eigentlich auch gar nicht zu 100%, für was du trainierst. Man muss sich aber was vorstellen, für die Zuschauer da draußen, die jetzt mit dem Leistungssport nichts zu tun haben, im Prinzip hätte ich tatsächlich auch dann sagen können, ja, die Chance ist bei 1%, dass ich zu Olympia fahren kann, ja, aber die Chance ist auch zu 99% da, dass ich die Saison jetzt aufhöre und mit meiner Familie in Urlaub fahre. Also das wäre halt auch die Möglichkeit gewesen. So, und da muss man sich natürlich entscheiden, in welchen Weg man gehen möchte. Und ich bin dann halt den Weg gegangen, wirklich diese 1% zu nutzen. Und ja, war trotzdem sehr, sehr schwer. Und hatte viele, viele schwierige Momente natürlich auch. In den Zeitraum, wir reden von 3-4 Monaten, wo man natürlich nicht mehr so bei sich selber ist. Man hat dann Probleme zu Hause, wenn man nicht so richtig vor Ort ist. Man stänkert sich gerne mit anderen, weil einfach, ja, die
Nervenblanking?
Ja, genau. Dankeschön.
Bitteschön.
Nervenblank. Also der Geduldsfaden, der ist natürlich super, super schmal gewesen, weil der Fokus und die Gedanken sich nur um das Thema Olympia gekreist haben. Genau, ich habe alles überlebt bis zu einem Zeitpunkt, wo mir dann quasi genau einen Monat vor meinem Finallauf, also nicht vor Beginn der Olympischen Spiele, sondern mein Finallauf, wusste ich erst Bescheid, dass ich quasi dann zur Olympia fahren darf. Und das weiß ich auch noch ganz genau. Wir haben ja vorhin schön den Einspieler von dir gehabt, wie du gesagt hast, dass da welche auf dem Wasser, auf dem Temptiner See rumrudern, rumpaddeln. Und genau bei einer Trainingseinheit auf dem Wasser hat mein Trainer dann durchs Megafon durchgerufen, Jan, ich habe gerade einen Anruf gekriegt, es ist alles durch, du fährst zur Olympia und du hast den Quotenplatz, du darfst jetzt nach Rio fliegen.
So. Wahnsinn. Was ging dir denn bei der Nachricht durch den Kopf? Vor allen Dingen dann mitten auf dem See.
Ja, also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, es war keine Freude, es war keine Enttäuschung, es war im Prinzip relativ neutral. Es war, das erzähle ich dir gleich warum, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich eher erleichtert war. Ich war erleichtert, dass endlich irgendeine Entscheidung passiert ist. Dass irgendwas, das ich jetzt genau weiß, alles klar, entweder ja oder nein, da hätte sonst was kommen können. Es war einfach bloß, ich war zufrieden, dass jetzt eine Entscheidung da war und Punkt. Das ist das, wo ich noch ganz genau weiß, dass ich da, viele kamen dann an, haben mich beglückwünscht, haben sich gefreut und ich war doch schon relativ neutral und einfach nur so, boah, reicht jetzt, ich will erstmal nach Hause und dann sacken lassen. Ja, habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das irgendwie zu realisieren. Ich glaube, ich hatte dann tatsächlich auch nur eine Woche Zeit, um alles vorzubereiten. Es geht ja dann darum, ich bin ja dann eine Woche später direkt ins Trainingslager gefahren, musste Sachen fertig machen, musste nur einige Anträge fertig machen, musste mich noch impfen lassen, musste noch, also da kam dann echt viel auf mich zu noch. Dementsprechend hatte ich gar nicht viel zum Nachdenken Zeit. Ja, die Einkleidung kam natürlich auch noch. Das habe ich ganz klar mitbekommen. Weil das ist ja wirklich ein, das ist das Nonplusultra für Leistungssportler, ne? Mm. Die Einkleidung mit den olympischen Ringen auf der Brust, das ist Sensation. Das ist schon das erste, das kommt schon nach der Teilnahme. Bei Olympia ist dann halt wirklich das nächste, ist schon dann Klamotten bekommen. Das ist so, da ist man dann so stolz, weil das symbolisiert das einfach den Erfolg, den du dir selber geschaffen hast. Also das ist, das war Wahnsinn, das hat Spaß gemacht. Naja, und dann.
Also ist es dadurch dann so die Message bei dir dann so ein bisschen angekommen, so, ja, ich bin jetzt wirklich hier, oder?
Noch nicht ganz. Erst, wo ich die Sachen zusammengepackt habe,
ja,
wo ich dann quasi im Trainingslager war und dann meine Sachen so, es waren ja unzählige Klamotten, die man da kriegt, aber sehr cool.
Mhm.
Und, Klammer auf, so viele Klamotten hat man am Ende nicht mehr, wenn man so viel verschenkt.
Ja, ich wollte gerade fragen, hast du sie noch?
Ja, also ich habe noch viele Sachen, habe ich noch. Aber es ist natürlich, jeder möchte irgendwie ein Stück davon haben, eine Erinnerung. Naja, die Familie, Freunde, Verwandte und. Die wollen natürlich irgendwie ein Stückchen davon abhaben, weil sie ja auch super stolz sind. Ne? Und können halt sagen, guck mal hier, die Mütze mit den olympischen Ringen. Ja, das ist von meinem, keine Ahnung, wie auch immer, Bruder oder so.
Mhm.
Von meinem Sohnemann. Und der war bei Olympia. Der ist Olympiasieger. Der, ja, also da sind die ja natürlich auch super stolz alle drauf.
Und
deswegen habe ich gerne da irgendwie auch Teile abgegeben.
Mhm.
Das ist, und gerade auch an meinen alten Trainer und sowas alles. Also da ging schon viel weg. Aber wieder zu. Nein, wo ich dann in meinem Zimmer saß und erstmal so richtig zur Ruhe gekommen bin, dann, das weiß ich auch noch, habe ich dann da gesessen, habe mir die Klamotten angeguckt. Ja, und war dann einfach da, ja, bei mir, und ja, ist auch eine kleine Träne gekullert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil war schon sehr stolz, weil das ist, ja, der ist Nonplusultra, der Erfolg, dafür hat sich dann alles gelohnt, was man dann gemacht hat. Ne?
Mhm.
Genau, ging nicht lange, weil wir mussten dann wieder rausfahren.
Ich hatte meine 5 Minuten,
ja,
und das war's.
Ja, dementsprechend, zack, wieder Training.
Wahnsinn.
Und dann Attacke. Aber ist doch völlig okay, alles gut.
Ja, ich finde es so Wahnsinn. Diese ganze Vorgeschichte, ne, dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses Trainieren auf diese 1% zu, dann passiert das auch noch mit diesen 1%. Und dann nicht nur, dass ihr, also du und Sebastian, daran teilnehmt, ihr gewinnt das Ding auch noch.
Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Also die Geschichte ist ja nochmal eine Geschichte für sich. Wir sind ja tatsächlich da jetzt auch nicht hingefahren, um zu sagen, ey, wir gewinnen das Ding.
Mhm.
Ja, also für mich war das Grundziel, klingt immer ganz komisch, aber es ist halt Fakt, und das wird auch jeder Sportler, glaube ich, unterstreichen. Es gibt ja Prämien.
Mhm.
Ja, und die Prämien, die sind von 1 bis 8.
Mhm.
Ja, von 1 bis 8 gibt es Prämien, so gestaffelt, das kann sich, glaube ich, jeder denken. Und ja, bei uns war es dann halt so, Finalteilnahme sind 8 Boote. Also war mein Grundziel, ins Finale zu kommen.
Das ist so pragmatisch an der Stelle.
Ganz einfach, ganz, ganz einfach. Also ich wollte ins Finale kommen und wenigstens so ein bisschen Preisgeld schnuppern.
Mhm.
Ja, also, und wir reden davon, das 8, Platz 8 waren irgendwie 500 Euro noch. Ne? Also nicht, dass einer denkt, ich habe ja eine 500.000 dafür gekriegt, irgendwie schön wär's.
Ich kann mich da bloß dran erinnern, du hast mir ja im Vorfeld mal das Video gezeigt von eurem Finallauf da. Und ich meine mal, es ist es. Klar, man wusste, wie es ausgeht, man wusste, ihr gewinnt, und ich habe trotzdem so mitgefiebert, ne? Das war total das Faszinierende an der Stelle. Und ja, dann habt ihr es halt auch noch geschafft. Also wirklich cool.
Ja, also es ist halt das Jahr, das war einfach für mich grundsätzlich perfekt. Also ich kann halt nicht sagen, ich habe gut gepokert, ich habe gut gesetzt und war dann tatsächlich auch noch super stabil in meinen Leistungen. Also ich war so fit wie in dem Jahr war ich noch nie gewesen. Und war es danach auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Aber ist mir egal.
Ich war dabei, es hat gereicht, genau. Ich habe gewonnen.
So. Naja, es ist halt auch so, das Rennen, das war ja auch perfekt. Also ich bin da 2-mal gefahren. Ich war für 2-mal paddeln, für 2 Kilometer im Prinzip rennen, war ich in Rio, habe 2-mal gewonnen. Hab dicke Medaille mit nach Hause gemacht. Wie geil ist das denn?
Ja.
Aber es war halt auch das geile, perfekte Rennen. Ne? Also wie du schon sagtest, du hast ja auch mitgefiebert.
Ja.
Das Rennen an sich, das war ja nicht, wir sind ja nicht losgefahren und waren dann Erster am Ende, sondern wir sind ja losgefahren. Ja, dann waren wir irgendwie, weiß ich, 5., dann waren wir 7., dann waren wir 6., dann waren wir 4., dann waren wir 3., dann 5., 6. Und am Ende haben wir dann nochmal richtig einen rausgerissen und die letzten 200 Meter. Und das war in dem Jahr auch wirklich unsere Stärke, dass wir sagen konnten, alles klar, wir konzentrieren uns auf den Endspurt. Und die letzten 200 Meter haben wir dann einfach nochmal richtig gezündet.
Mhm.
Ja, und das ging dann ab, ne? Und das war wie so ein Rausch, das war ein Lauf, das war einfach mega. Ne? Und alles, was danach kam natürlich, das ist dann, ja, das ist auch nochmal ein ganz anderer Rausch. Da kommen dann auch nochmal ganz andere Storys zusammen, aber die erzähle ich dann halt wirklich auch nur in meinen einzelnen Vorträgen.
Natürlich. Ja, und du hast es gerade schon angeteasert. Also ich meine, du hast jetzt erzählt, ne, von der Zerreißprobe im Vorfeld, dann auch da zu sein, das für sich selber so ein bisschen zu verarbeiten, auch überhaupt was da mit dir als Sportler, als Mensch, aber auch quasi gerade alles so läuft und passiert. Und du hast da ja, das hast du mir schon mal erzählt gehabt, ganz viel für dich auch mitgenommen und ja auch für dich Resilienzen geschaffen und ja Dinge gelernt, Erfahrungen gemacht, die du auf viele Bereiche in deinem Leben übertragen kannst. Und du gibst diese Erfahrungen inzwischen auch weiter, ne? Also da sind wir bei dem Thema, was du gerade schon angeteasert hast. Genau. Also man kann dich live erleben. Und wie machst du das? In welchem Setting? In welcher Umgebung?
Genau, also das ist natürlich ein Thema, dadurch, dass ich nicht, ich sag mal, ich nenne es mal so gerne Otto-Normalverbraucher Olympiasieger geworden bin. Also ich war erfolgreich schon vorher und bin dann erfolgreich gegangen, sondern ich war irgendwie da, war dann mal kurz erfolgreich, dann wieder nicht und dann war ich Olympiasieger. Mhm. Und der Umgang damit und gerade auch der Umgang zwischen der Zeit von 1% Wahrscheinlichkeit bis hin zu der Bestätigung, dass ich zu Olympia fahren darf, das ist ja eine unheimliche Zerreißprobe. Ja. Und da aus dem Zeitspektrum erzähle ich halt, wie bin ich damit umgegangen, wie reflektiere ich das mit, also für mich jetzt im Nachhinein und anhand dieser Geschichte mit dem Umgang der vermeintlichen Niederlage aushalten und auch gerade dieses Team finden, in kurzer Zeit einfach zusammenarbeiten für ein Ziel. Ja, aus der Geschichte versuche ich dann immer sehr viel umzumünzen in die freie Marktwirtschaft, nenne ich das immer gerne. Also ich gehe gerne mit Firmen in Talks oder erzähle dort meine Geschichte und ich versuche dann Parallelen herzustellen zwischen der Wirtschaft und Sport. Also es lässt sich gut verbinden und koppeln miteinander. Das ist halt wirklich mein Ansatz, da einfach zu sagen, alles klar, man kann aus der Thematik des Leistungssports und meiner Geschichte wirklich viel lernen, was ich falsch gemacht habe, wie man es hätte besser machen können und was dann letzten Endes die Firma mitnehmen kann oder wer auch immer mich denn in dem Fall denn bucht. Also, gehe auch viel paddeln mit Firmen, habe schon auch viele Projekte mit Schulen und Kitas gemacht, bin mit Botenen in die Kita gegangen und habe denen das dann erzählt, mal Medaille gezeigt, also wirklich so ganz basic bis hin zu, dass ich Führungskräfte von größeren Firmen sozusagen, also geschult wäre übertrieben, aber meine Geschichte vermittelt habe und was die halt vielleicht in ihrem Vertrieb davon mitnehmen können, um einfach dran zu bleiben und erfolgreich zu werden.
Okay. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich stelle es mir sehr spannend vor, von einem, Olympiasieger lernen zu dürfen.
Ja, ist tatsächlich. Ja, und das wird sich natürlich da auch mit einzelnen Geschichten. Und da gibt es ja halt viele interessante Geschichten. Wie läuft es sozusagen im olympischen Dorf? Ja, was passiert da alles? Da kommen ja immer ganz viele Fragen. Ja, und das ist natürlich dann in Kombination, wenn man mich bucht, dann gibt es auch tatsächlich dann schöne Geschichten, die aus dem interneren Feld dann nochmal kommen.
Du bringst ja auch immer mal gerne deine Goldmedaille mit. Also ich durfte die ja auch schon halten. Damals hast du den Witz gemacht, näher komme ich olympischem Gold nie wieder.
Ja, tatsächlich. Also ich bin einer, es gibt ja wirklich zwei verschiedene Arten von Medaillengewinnern. Bin ich der Meinung. So habe ich das erlebt. Ne? Entweder hat man die Medaille und man schließt sie weg und dann kommt die irgendwann mal wieder, weiß nicht, wird die mit ins Grab gelegt oder so. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay. Aber ich bin halt einer, ich nehme die eigentlich immer gerne mit. Naja, was bringt es mir, jetzt den Leuten irgendwie zu vermitteln, na, ich bin Olympiasieger, aber dieses wirklich zum Olympiasieger gehört die Medaille und deswegen nehme ich die mit und das Funkeln in den Augen der Menschen, nicht nur Kinder, sondern auch eine Victoria, das ist halt schön zu sehen, ne? Und das ist, wie einfach ist es denn jemanden da irgendwie einen Funkeln in den Augen zu bringen, wenn ich mit dir Medaille, also das ist so für mich manchmal dann unerklärlich, warum viele die dann nicht mitbringen. Ja, sie hat einen gewissen Wert, das ist richtig. Und sie hat auch einen sehr emotionalen Wert. Aber jedes Mal, wenn ich die mitnehme, schaffe ich doch neue Geschichten mit der Medaille. Also für mich ist das Nonplusultra. Und gerade dann auch, wenn es denn darum geht, mit Schulklassen oder sowas das zu machen, Olympia-Talks zu halten, da gehört das einfach dazu. Und die Kinder sind da so maximal begeistert davon.
Ich bin kein Kind mehr, aber ich war es auch. Kann ich ganz klar sagen.
Also man kriegt auch so eine große Führungskraft oder so einen Chef, da kriegt man die Augen auch zum Funkeln. Oh ja. Weil die dann, die sehen so, Mensch, das ist ein Gewinner, von denen können wir lernen. Und das möchte ich für mein Unternehmen und das möchte ich am Ende für meine Mitarbeiter. Ne? Also wie hat er das gemacht? Und zapzerab. Das ist die Belohnung. Am Ende ist halt für die Belohnung, ich spinne jetzt einfach mal rum, es ist jetzt ein Autohaus, wenn der Autoverkäufer dann ein Auto verkauft hat. So, da gibt es auch Höhen und Tiefen. Manchmal hast du 3-4 Wochen lang nichts verkauft, kein Auto, nichts verdient so richtig, frustriert. Wie gehst du damit um in der Zeit? Wie kannst du das vielleicht verbessern, produktiver gestalten, die Zeit? Ja, und das ist so mein Gedankengang in dem Moment.
Jan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen wirklich sehr kurzweiligen und vielseitigen Einblick. Es war für mich sehr, sehr spannend. Und bevor ich dich jetzt quasi aus unserem Podcast entlasse, eine letzte Frage. Dein Lieblingsort auf dem Wasser in Potsdam, was wäre dein Geheimtipp? Magst du ihn teilen oder willst du ihn für dich behalten?
Absolut, also nur so. Also da gibt es tatsächlich so ein paar mehrere, aber am Ende kommt es immer drauf an, was man will auf dem Wasser, was man machen möchte. Mhm. Ansonsten ist es der Wenthoff-Graben.
Ja. Zwischen Petzinsee und Schwielosee.
Genau. Oder tatsächlich auch der Graben zwischen Hermannswerder und Festland, weil der ist wirklich wie ein Urwald. Und wenn ich halt Touren mache mit Kindern und einen Zehnerkanal ja lang fahre, dann sage ich auch immer tatsächlich vorher, ja, aber wir müssen dann wirklich sehr, sehr leise sein, weil wir fahren jetzt in Urwald. Da habe ich mal eine kleine Box dabei. Da mache ich dann Urwaldgeräusche an. Und dann fahren wir da durch. Und das ist halt wirklich sensationell im Sommer, wenn es da wirklich sehr, sehr grün ist und überall zwitschert, Enten hier, Schwäne da. Wirklich sehr, sehr schön.
Klingt malerisch an der Stelle. Jan, hab ganz lieben Dank. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Freue mich, dass ich da sein durfte.
Es war eine Freude, dass du hier warst. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angekommen. Möchtest du dir den Olympiastützpunkt und Luftschiffhafen einmal näher ansehen, kannst du das mit einer Radtour auf dem Radweg R1 verbinden. Dieser führt von der Potsdamer Innenstadt am Wasser entlang, geradewegs zum Templiner See. Und der Stopp lohnt sich. Vielleicht hast du ja sogar Glück und triffst den ein oder anderen Olympioniken. Die Führung mit Jan, Olympia hautnah, die Kaderschmiede am Luftschiffhafen Potsdam, startet am 14.04. Alle Informationen rund um die Tour sowie um den Olympiastützpunkt und Luftschiffhafen findest du auf potsdamtourismus.de. Ich verabschiede mich und freue mich, dich das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Dein Potsdam Podcast.